SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Jonathan Hadem. Schönen guten Morgen. Der Druck war groß. Es musste schnell gehen. Bestenfalls noch diese Woche. Und am späten Abend haben sich dann die Verhandler von Union und SPD auf ein gemeinsames Modell für den neuen Wehrdienst tatsächlich geeinigt. Entsprechende Informationen liegen dem ARD-Hauptstadtstudio vor. Die Fraktionen wollen das Konzept heute vorstellen. Aus Berlin berichtet Dietrich Kalmeurer.
Details wurden zunächst nicht bekannt gegeben. Inwieweit das umstrittene Losverfahren Teil der Einigung ist, ist zur Stunde unklar. Im Oktober hatte die Unionsfraktion das bereits vom Kabinett beschlossene Wehrdienstgesetz wegen Bedenken gestoppt. Streit gab es über Zielzahlen für den Ausbau der Truppe, das Auswahlverfahren und den Status der Wehrdienstleistenden. Angesichts der Spannungen mit Russland und der gestiegenen Anforderungen in der NATO will die Bundesregierung die Bundeswehr stärken und ihre Einsatzfähigkeit dauerhaft sichern.
Seit Monaten zeigt sich die Stärke der AfD. In Umfragen liegt sie mit 26% nur ganz knapp hinter der Union. Eine Mehrheit der Deutschen geht davon aus, dass vor allem Versäumnisse anderer Parteien die AfD stark gemacht haben und nicht die eigenen politischen Konzepte. Im ARD Deutschland Trend Extra sagen 60%, wichtigster Grund für den AfD-Erfolg ist, dass Menschen enttäuscht sind von der Politik der anderen Parteien. Aus Berlin Markus Sambale.
Ein gemischtes Bild zeigt sich bei der Frage, wie die anderen Parteien mit der AfD umgehen sollen. Die Anhänger und Anhängerinnen von SPD, Grünen und Linken lehnen eine Zusammenarbeit mit der AfD überwiegend ab. Die Anhänger der AfD befürworten eine Zusammenarbeit anderer Parteien mit der AfD mehrheitlich. Spannend ist der Blick auf die Wahlberechtigten, die mit der Union sympathisieren. Dort wird diese Debatte ja von einigen in den Landesverbänden konkret geführt. Fast die Hälfte der Unionsanhänger, 46%, spricht sich dafür aus, von Fall zu Fall mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und 10% der Unionsanhänger befürworten es, die Zusammenarbeit zu suchen.
Die bisher längste Haushaltssperre in den USA ist beendet. Präsident Trump hat den Übergangshaushalt mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Zuvor hat das Repräsentantenhaus dem Entwurf zugestimmt. Der Senat hatte den Weg zur Einigung bereits am Montag freigemacht. Aus Washington Samuel Jakisch.
Damit können Hunderttausende Bundesangestellte wieder in den Dienst zurückkehren und Sozialbeihilfen, etwa für den Kauf von Lebensmitteln, wieder an Millionen Amerikaner ausgezahlt werden. Der Übergangshaushalt gilt für die meisten Bundesbehörden allerdings nur bis zum 30. Januar. Dann könnte bereits der nächste Haushaltsstreit im US-Kongress drohen. Mit dem beschlossenen Kompromisspaket erklärt sich die Regierung Trump dazu bereit, zahlreiche aus dem öffentlichen Dienst entlassene Mitarbeiter wieder einzustellen. Im Gegenzug geben die Demokraten eine Haushaltszusage für besonders wichtige Projekte beim US-Militär, in der Landwirtschaft und für öffentliche Bauprojekte gleich über die nächsten 3 Jahre ab, also für den Rest der Amtszeit von Donald Trump.
In einer anderen Sache wächst der Druck auf US-Präsident Trump weiter. Es geht um die Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Politiker der Demokraten haben jetzt E-Mails von Epstein veröffentlicht, darunter 3 Auszüge, in denen er andeutet, dass Präsident Trump vom Missbrauch Minderjähriger gewusst habe. Eine Regierungssprecherin sagte, bei den Veröffentlichungen handele es sich um böswillige Versuche, von den Erfolgen Trumps abzulenken. Juristisch gibt es weiterhin keinen Hinweis auf ein strafbares Verhalten von Trump. Der verstorbene Epstein hatte über viele Jahre einen Missbrauchsring betrieben. Die G7-Staaten wollen mehr Druck auf Russland ausüben, im Krieg gegen die Ukraine einer sofortigen Waffenruhe zustimmen. Das steht in einer Abschlusserklärung der Außenminister der 7 führenden westlichen Industrieländer, die sie bei einem Treffen in Kanada beschlossen haben. Giselle Ukar berichtet.
Um den russischen Angriffskrieg zu beenden und Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen, wolle man daher die wirtschaftlichen Kosten des Landes weiter erhöhen. Aktuell prüfe man Maßnahmen gegen Länder oder Unternehmen, die zur Finanzierung der russischen Angriffe auf die Ukraine beitragen. Namentlich genannt und scharf kritisiert wurden dabei besonders Waffenlieferungen von China an den russischen Aggressor. Die G7-Gruppe verurteile auch Nordkorea und Iran für eine militärische Unterstützung Russlands. Wie genau Maßnahmen gegen Unterstützerländer aussehen könnten, wurde in der Erklärung nicht ausgeführt.
Das Amtsgericht Lörrach hat eine 27-jährige Frau zu einer Geldstrafe verurteilt, weil sie den Freiburger Oberbürgermeister Horn auf der Internetplattform TikTok beleidigt hat. Sie muss 400 € zahlen. Laura Könzler berichtet.
Vor 2 Jahren gab es auf TikTok einen Shitstorm gegen eine Freiburger Kita. Ihr wurde Missbrauch von Kindern unterstellt. Der Kita-Leiter erhielt sogar Morddrohungen. Oberbürgermeister Martin Horn veröffentlichte selbst ein Video und rief die Menschen zur Vernunft auf. Daraufhin beleidigte die Angeklagte den Oberbürgermeister in einem Kommentar im Netz. Vor Gericht war sie geständig und bereute ihr Handeln. Der Richter hielt der Frau zugute, dass sie nicht vorbestraft ist und ging von einer unüberlegten Handlung im Affekt aus.
Der deutsche Tennisprofi Alexander Zverev hat bei den ATP Finals in Turin den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale verpasst. Zverev verlor gegen den Titelverteidiger Jannik Sinner in 2 Sätzen mit 4:6, 3:6. Einzelheiten von Sportreporter Marcel Stober.
Alexander Zverev legte gut los gegen den großen Favoriten aus Italien. Jannik Sinner benötigte gleich mal 9 Minuten, um sein erstes Aufschlagspiel durchzubringen und musste dabei 2 Breakbälle des Deutschen abwehren. Das allerdings gelang ihm an diesem Abend immer. Alle 7 Breakchancen des Gegners machte Sinner zunichte. Trotz guter Leistung von Zverev gewann Sinner vielleicht etwas zu klar 6:4, 6:3. Dabei stand auch die volle Halle in Turin nahezu geschlossen hinter ihrem Jannik. Sinner steht damit sicher im Halbfinale der ATP Finals. Zverev ist aber noch nicht raus. Am Freitag entscheidet sich im direkten Duell mit dem Kanadier Félix Auger-Aliassime, wer Sinner in die nächste Runde folgt.
In der Fußball-Champions League haben die Frauen des FC Bayern Titelverteidiger FC Arsenal besiegt. In München stand es am Ende 3:2. Taufik Kali berichtet.
Das war nicht ein, sondern das waren 2 Fußballspiele und zwar mit völlig unterschiedlichen Bayern-Mannschaften. Die Bayern-Frauen gewinnen am Ende mit 3:2 gegen die Champions League-Siegerinnen von Arsenal London, obwohl sie zur Pause schon mausetot sind. 0:2 nach Treffern von Fox und Mariona. Keine Gegenwehr, zu viel Respekt, keine Offensive. In der zweiten Hälfte steht dann da aber ein ganz anderer FC Bayern auf dem Platz. Die eingewechselte Alara macht den Anschluss und die 15.000 in der Arena das Feuerwerk dazu auf den Rängen. Von da an spielen nur noch die Münchnerinnen. Pernille Harder mit dem Ausgleich und Kapitänin Vigo Stottir kurz vor Schluss mit dem Siegtreffer.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute Morgen gibt's wieder stellenweise Nebel. In einigen Regionen hält er sich auch ziemlich zäh. Abseits des Nebels scheint heute aber häufiger die Sonne. Nur hier und da ziehen ein paar harmlose Wolken vorbei. Es ist ungewöhnlich warm für November. Bei höchstens 13 Grad in Nürburg und bis zu 21 Grad werden es in Bad Säckingen.
SWR aktuell. Hintergrund.
Bröckelnde Autobahnbrücken, überlastete Bahnstrecken, veraltete Technik. Die Sanierung und der Ausbau unserer Infrastruktur in Deutschland ist eine gewaltige Aufgabe. Die Baustellen sind oft teurer und dauern länger als geplant. Die ganze Woche über sprechen wir in unserer Serie über die Großbaustelle Deutschland. Wenn es um eine funktionierende Bahn und gute Straßen geht, wird die Schweiz oft als Musterland genannt. Dabei stehen auch unsere Nachbarn vor ähnlichen Problemen wie wir. Bei der Bahn werden Bauprojekte immer teurer. Außerdem haben die Schweizer vor einem Jahr in einer Volksabstimmung den Ausbau von 6 Autobahnen abgelehnt. Die Schweizer Regierung hat deswegen die ETH Zürich ein Gutachten dazu erstellen lassen, welche Projekte sie bis 2045 priorisieren soll. Vor gut einem Monat ist es erschienen. Ulrich Weidmann ist Professor für Verkehrssysteme an der ETH und Autor dieses Gutachtens. Herr Weidmann, Sie mussten bei rund 500 Verkehrsprojekten beurteilen, welche wirklich dringend gebaut werden müssen und welche nicht. Nach welchen Kriterien sind Sie da vorgegangen?
Das war möglich, weil der Auftrag darin bestand, diese Projekte zu priorisieren, nicht zu bewerten, sondern zu priorisieren anhand vor allem qualitativer Vorgaben. Und die priorisierten Projekte waren einzupassen in den Finanzierungsrahmen. Das hat uns erlaubt, auf einer strategischen Ebene diese Projekte uns anzuschauen, die verschiedenen Kriterien zu definieren. Und wir haben natürlich die Kosten angeschaut. Es gibt bei vielen Projekten, gibt es schon Bewertungen, quantitative. Dann haben wir geschaut, sind die Projekte konsistent mit dem, was schon gebaut wurde, konsistent mit dem, was noch geschehen soll. Tragen sie bei zur Interoperabilität? Sind sie kompatibel mit der künftigen Planung? Dann haben wir für uns eine einfache Wirkungsanalyse gemacht, haben wir beurteilt, wie verändert ein Projekt das Angebot, die Produktion, den Betrieb, zum Beispiel die Netzstabilität, wie sieht die Wirtschaftlichkeit aus im Bau, aber auch im Betrieb und in der Erhaltung. Welches ist der Beitrag eines Projekts zu den raumplanerischen Zielen der Schweiz und welche sind die Umweltauswirkungen? und schließlich auch, was sind die Konsequenzen, wenn man verzichten würde. Und das gab so ein Gesamtbild.
Das heißt, Sie haben die einzelnen Projekte priorisiert, aber nicht sozusagen miteinander aufgewogen. Ihr Gutachten zeigt ja auch, dass der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur bis 2045 jetzt zumindest in der Schweiz mit dem Geld, das zur Verfügung steht, auch machbar ist. Haben Sie da Kostensteigerungen, wie man sie normalerweise von Baustellen kennt, schon mit eingerechnet?
Wir sind konsequent von den Kostenvoranschlägen der amtlichen Projekte ausgegangen, dass wir da keine Willkür irgendwie haben. Wir haben in diesen Kostenvoranschlägen sind jeweils auch die üblichen Reserven eingestellt und wir haben jetzt mal angenommen für die Priorisierung, dass diese Reserven ausreichen. Jetzt sind wir ja nicht ganz naiv und das wird auch andere Entwicklungen geben. Das wird aufgefangen dadurch, dass ja der Bund jetzt nicht diese 20 Jahre als ein Paket beschließen wird. Sondern die Idee ist, dass der Bund jeweils 4 Jahrestranchen von Projekten freigeben wird. Und wenn dann ersichtlich wird, dass ein Projekt eben eine Kostenexplosion hat oder sich dann zeigt in der näheren Planung, dass sich die Kosten sehr stark entwickeln, dann verändert sich natürlich je nachdem die Priorität, aber dann kann auch darauf verzichtet werden oder das Projekt kann verschoben werden. Also in der Umsetzung dieser Planung besteht noch einiger Spielraum.
Ulrich Weidmann, Professor für Verkehrssysteme an der ETH Zürich. Er hat für die Schweizer Regierung ein Gutachten erstellt, welche Verkehrsprojekte bis 2045 Priorität haben sollten.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Bundestag will heute eine Reihe von Reformen beschließen. Dazu zählen Entlastungen bei der Stromsteuer für Unternehmen und ein Verbot der Partydroge Lachgas für Minderjährige. Außerdem sollen neue Maßnahmen im Kampf gegen Schwarzarbeit kommen. Jim Bob Nikschas.
Über 760 Millionen Euro. So viel Geld ist dem Staat allein im vergangenen Jahr durch Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung verloren gegangen. Und das ist nur die offizielle Zahl. Die Bundesregierung will den Kampf gegen Schwarzarbeit nun verstärken. Die zuständigen Ermittler beim Zoll sollen künftig mehr Kompetenzen bekommen und zum Beispiel selbst auf Daten von Verdächtigen zugreifen dürfen. Bisher müssen sie die unter anderem bei der Polizei anfragen. Außerdem sollen für bestimmte Branchen, die als anfällig für Schwarzarbeit gelten, neue Regelungen kommen. Beschäftigte in Friseurläden bzw. Barbershops oder Nagelstudios sollen demnach immer ihre Ausweise dabei haben müssen, um Kontrollen zu erleichtern.
Volles Programm also heute in der Bundespolitik. Der Bundestag kommt zusammen mit einer Tagesordnung bis in die Nacht. Am Abend trifft sich außerdem der Koalitionsausschuss und auch die Haushaltspolitiker müssen nochmal die Köpfe zusammenstecken. Aus Berlin Gedanken von Eva Ellermann.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Wer sowas vor sich hat, steht am liebsten morgens gar nicht erst auf. Aber das ist keine Option heute rund um Bundestag und Regierung. Der Herbst der Reformen dürfte heute zumindest mal erste Formen annehmen. Der Bundestag hat sich eine Tagesordnung vorgenommen, die bis 3 Uhr in der Frühe am Freitag reicht. Dass man irgendwann einmal vereinbart hatte, solche Marathonsitzungen zu vermeiden, als Abgeordnete im Plenum vor Erschöpfung zusammengebrochen waren, kein Thema mehr. Schwarz-Rot nennt sich schließlich Arbeitskoalition. Die Haushaltsspezialisten gehen heute nochmal alle Pläne für 2026 durch. Da klaffen noch Milliardenlücken. Auch die stellen sich auf eine schlaflose Nacht ein. Und dann kommt heute Abend noch der Koalitionsausschuss zusammen mit den Mächtigen aus Bundesregierung und den Koalitionsparteien CDU, CSU und SPD. Auch da gibt's noch Lösungsbedarf, zum Beispiel bei Wirtschaft, Rente, Heizungsgesetz. Und auch das dürfte bis in die Nacht dauern. Da kann der gerade 70-jährige Bundeskanzler Friedrich Merz gleich vormachen, was ein Aktivrentner alles wuppen kann.
Gedanken von Eva Ellermann aus Berlin. Frankreich erinnert heute an die Terroranschläge von Paris vor 10 Jahren. 130 Menschen wurden damals getötet und 350 weitere verletzt. Zum ersten Mal wird es zum Jahrestag eine politische Rede des Präsidenten geben. Aus Paris, Julia Borutta.
Bislang hatten die Überlebenden Politikerauftritte strikt abgelehnt, aus Furcht, der Jahrestag könne für innenpolitische Zwecke missbraucht werden. Doch nun, so sagt es der Vorsitzende der Opfervereinigung Life for Paris, Arthur Denouveau, sei es an der Zeit, dass Emmanuel Macron eine Rede halte, die der Frage nachgehe, was die Anschläge Frankreich als Gesellschaft insgesamt angetan hätten. Es brauche eine Rede auf der Höhe der Ereignisse. Aber die Opfer wollen auch nach vorne blicken. Gemeinsam mit Thierry Reboul, dem Regisseur der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2024, haben sie eine Veranstaltung geplant, die nicht nur der Toten gedenkt, sondern auch das Leben feiert.
Der Streit um die Frage, wie schnell die EU ihren CO2-Ausstoß reduzieren muss, geht in die nächste Runde. Heute muss das EU-Parlament seine Verhandlungsposition abstimmen. Kritiker befürchten, dass es zu einer weiteren Abschwächung der Klimaziele kommen könnte. Ein ähnliches Vorgehen gibt es auch beim Lieferkettengesetz. Auch da gibt es Befürchtungen, dass die strikten Regeln wieder aufgeweicht werden könnten vor der Abstimmung. Thomas Speckhofen berichtet aus Brüssel.
Eigentlich gab es schon einen Kompromiss zum Lieferkettengesetz. Die Christdemokraten von der EVP, Sozialdemokraten und Liberale im Europaparlament hatten ihn zur Parlamentssitzung vor 4 Wochen ausgehandelt. Dann aber erreichte dieser Kompromiss überraschend bei der geheimen Abstimmung in Straßburg doch keine Mehrheit. Für den zweiten Anlauf wollten alle Seiten nun noch einmal einen gemeinsamen Vorschlag auf den Weg bringen. Aber das hat nicht geklappt. Die EVP zum Beispiel will das Haftungsrisiko von Unternehmen einschränken. Die Sozialdemokraten bestehen darauf, dass die Unternehmen Pläne für den Klimaschutz erstellen müssen. Das Gesetz soll Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in ihren Lieferketten verantwortlich machen. Brisant ist die Abstimmung, weil es erstmals auch bei einem wichtigen Thema eine Mehrheit rechts von den Christdemokraten geben könnte. Dass die EVP dies einkalkuliert, gilt bei den anderen Parteien der Mitte als Tabubruch. Bei der EVP heißt es wiederum, die Sozialdemokraten hätten sich bei der Abstimmung im Oktober als unzuverlässiger Partner erwiesen.
Die rheinland-pfälzische CDU-Fraktion wird heute in einer aktuellen Debatte im Landtag das Thema Gewalt an Schulen diskutieren. Hintergrund sind laut CDU auch die Vorfälle an der Carolina-Burger-Realschule Plus in Ludwigshafen. Dort kommt es immer wieder zu Feuerwehr- und Polizeieinsätzen, oft wegen Körperverletzungen. Petra Wagner.
Die Vorkommnisse an der Carolina-Burger Realschule Plus seien ein gesellschaftliches Phänomen im negativen Sinne, das nicht nur Ludwigshafen betreffe, so ein Sprecher der CDU. Vielerorts seien Schulen im Land mittlerweile keine sicheren Orte des Lernens und des friedlichen sozialen Umgangs miteinander mehr. Gewalt, Bedrohung und Angst seien an der Tagesordnung. Nach einem Amok-Alarm vor 2 Wochen an der Carolina-Burger Realschule Plus war bekannt geworden, dass Polizei und Feuerwehr dort seit Jahren regelmäßig zu Einsätzen gerufen werden.
In Rheinland-Pfalz soll es künftig einen unabhängigen Beauftragten für sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche geben. Die Landesregierung bringt dazu heute ein entsprechendes Gesetz in den Landtag ein. Dirk Rodenkirch berichtet.
Betroffene sexualisierter Gewalt litten oft ein Leben lang unter den seelischen und körperlichen Folgen, sagte Familienministerin Binz von den Grünen. Der oder die Landesbeauftragte soll die Anlaufstelle für die Anliegen von Betroffenen und deren Angehörigen sein, heißt es im Gesetzentwurf. Es gehe darum, sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen aus der Tabuzone zu holen und vor allem die Rechte und die Stimme Betroffener zu stärken, so Binz. Rheinland-Pfalz wird nach Angaben der Landesregierung das erste Bundesland, das eine solche Beauftragtenstelle einrichtet.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.